Danke an El Awadalla, eine neue Förderin von Erklär mir die Welt, und danke an die 433 HörerInnen, die uns auf Steady unterstützen. Vielen, vielen, vielen Dank für eure großzügige oder euren großzügigen Beitrag. Wenn du unsere Mission für mehr Bildung und Aufklärung supporten möchtest, dann kannst du das auf erklärmir.at/support tun und dir damit unsere ewige Dankbarkeit verdienen. Ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die Politik Österreichs in den vergangenen Jahrzehnten und in den künftigen, und darüber rede ich mit Hans Rauscher. Hallo.
Hallo, freut mich.
Freut mich auch, lieber Hans. Wir sind heute live im Loft vor Publikum, und bevor wir loslegen, magst du dich noch kurz vorstellen, bitte.
Ja, guten Abend, danke. Mein Name ist Hans Rauscher. Ich bin jetzt die letzten 25 Jahre oder so Kolumnist, politischer Kolumnist beim Standard, meistens auf der Seite 1 mit dem Kürzel Rau. Davor war ich auch schon ziemlich lange beim Kurier. Davor war ich bei Trend und Profil. Und davor war ich bei einem kleinen volkswirtschaftlichen Fachblatt, der österreichische Volkswirt, das inzwischen schon längst eingegangen ist. Und da habe ich ja eigentlich schon neben dem Studium mitgearbeitet. Ja, ich bin schon ziemlich alt, arbeite aber noch weiter, freue mich sowohl für die Pension wie für das Aktiveinkommen Sozialversicherung zahlen zu dürfen. Ich habe mit Freude festgestellt, dass die blau-schwarze Koalition da was machen will, und bin geborener Wiener, auch ein geeichter Wiener, und würde mich selbst als bürgerlich-liberal bezeichnen. Also das ist es vorläufig einmal. Falls sich jemand wundert, mir ist es gelungen, mich mit Coca-Cola anzuschütten, weil ich nicht mehr gewohnt bin, aus der Flasche zu trinken.
Das war mein Fehler, weil ich habe da kein Glas gegeben zum Cola.
Okay, ja.
Aber das Eis ist gebrochen für den Abend. Jetzt kann nichts Peinliches mehr passieren.
Wunderbar. Außer, dass du lauter sprechen musst, weil ich ein bisschen bärisch bin.
Oder wir können das Mikrofon noch... Nein, passt. Dann rede ich lauter. Ja, so ist es in Ordnung?
So ist es in Ordnung.
Wunderbar. Hans, du bist vor kurzem 80 geworden.
Ja.
Und du hast seit über 50 Jahren professionell beobachtet, was sich in Österreich politisch verändert hat und aber auch was gleich geblieben ist. Es war ja eine Zeit, wo sich wahnsinnig viel getan hat, aber gibt es Dinge, die heute in Österreich noch genauso sind wie vor 50 Jahren?
Zugespitzt würde ich sagen, die Niedertracht als österreichisches Nationalkostüm hat sich eigentlich nicht verändert. Okay, das nehme ich gleich wieder zurück.
Wir schneiden nicht, gell?
Na, ich muss eine Korrektur anbringen. Ich war ursprünglich Wirtschaftsjournalist, also so die ersten 10 Jahre, und bin dann erst zum politischen Journalisten geworden. Ich kann aber über den Journalismus und über das journalistische Umfeld, also sozusagen über die politisch-journalistische Klasse etwas sagen. Das hat sich schon sehr dramatisch verändert. Als ich begonnen habe, war besonders im Wirtschaftsjournalismus Bravheit angesagt. Also das war total Pfötchengeberjournalismus. Es hat natürlich Ausnahmen gegeben, aber sozusagen, was die Bundeswirtschaftskammer verkündet hat, das war Evangelium. Da hinein hat der Oskar Bronner dann das Wirtschaftsmagazin Trend gegründet. Das war also doch ein beträchtlicher Szenewechsel, ein beträchtlicher Qualitätswechsel. Der damalige Präsident der Wiener Handelskammer, ein Mautner Markov, er hieß Midi Fred, weil es hat gegeben den alten Manfred, den jungen Manfred und dazwischen den mittleren Manfred, also der hieß Midi Fred, der hat gesagt über uns, also wir sind ja Kommunisten. Ja. Aber auch bei der Politik war also Ehrerbietung und sozusagen braver Journalismus mit wenigen Ausnahmen gang und gäbe. Das hat sich schon in den Jahrzehnten seither stark geändert. zum Beispiel investigativer Journalismus war damals ganz selten. Das habe sogar ich als Jungspund damals mitbekommen. Und insgesamt hat sich durch Neugründungen, also zum Beispiel eben durch Trendprofil, aber dann später durch den Standard, aber auch durch Magazine wie News und inzwischen schon längst verblichene Pasta und so weiter, ist schon mehr ein Zug hineingekommen. Das würde ich jetzt vorwegnehmend sagen, ist jetzt ein bisschen über Bord gegangen. Jetzt gibt es bei manchen Journalisten und bei manchen Produkten überhaupt keinen Genierer mehr. Und es gibt natürlich die sozialen Medien, wo jeder, der im Pyjama auf dem Bett sitzt, in die Welt hinaus posten kann. Das ist schon eine dramatische Veränderung. Insgesamt würde ich aber sagen, dass im Vergleich zu den Anfängern, und da nehme ich aber jetzt einmal den große Figuren wie den Hugo Bordisch oder den Gerd Bacher aus, über die ich auch in meinem Buch schreibe, dass in den Anfängern ein Kooperationsjournalismus da war, der heute schon sehr brav war. Die Bravheit gibt es zum Teil noch immer, das ist das, was geblieben ist. Ansonsten ist nicht sehr viel geblieben.
Wen würdest du das brav betiteln?
Heute? Naja.
Ich dachte, du meinst schon das Medium.
Unter den Medien würde ich, also werde ich mir jetzt wieder ein paar Feinde machen. Also der Kurier ist braver geworden, als ich im Vergleich zu der Zeit, als ich dort war. Die Presse ist, beides sind gute Zeitungen, ja, aber die Presse ist auch in einem gewissen Maß zurückhaltender, aber nichts im Vergleich zu früher. Damit es nicht so klingt, wie Opa erzählt von Stalingrad, ist das, es muss ich eines sagen, es ist immer von die Medien die Rede. Auch viele unserer sogenannten Poster, vielleicht kommen wir da noch drauf zurück, schreiben immer die Medien. Die Medien gibt's nicht. Es gibt Krawallmedien, es gibt halbwegs seriöse Medien, es gibt Medien, wo Hopfen und Malz verloren ist, und dann gibt es Medien, die sich bemühen. Und dann gibt es eben noch wirklich diesen großen Sektor der sozialen Medien, das ist wieder etwas anderes. Aber um noch einmal darauf zurückzukommen, es war auch damals, also wir reden jetzt von den späten 60er Jahren, wo dann allerdings schon die Viertelstunde der Studentenrevolution begonnen hat, es war damals einfach kommen, also Übereinkunft, dass man nichts ernsthaft, dass man zum Beispiel die Sozialpartner nicht ernsthaft in Frage stellt. Die Sozialpartner waren auch eine gute Sache, ja, hat Österreich sehr viel geholfen, aber es war doch Journalismus mit leicht angezogener Handbremse.
Was hat sich politisch verändert? Hast du die Sozialpartnerschaft angesprochen?
Naja, politisch hat sich ganz dramatisch etwas verändert. Es war bis weit in die 70er, 80er Jahre hinein, hat es zwei Großparteien gegeben und die haben sich das Land untereinander aufgeteilt. Schlicht und einfach. Das waren die Sozialdemokratie und die ÖVP, also Christdemokratie. Das hatte seine Verdienste, denn man muss sich vorstellen, als die in der Zweiten Republik haben anfangs nicht alle daran geglaubt, dass dieses Land leben kann. Und die beiden großen Parteien, die in der Ersten Republik noch aufeinander geschossen haben, haben gesagt, okay, jetzt probieren wir es einmal mit Kooperation. Und das hat sehr gut funktioniert eine Zeit lang. Dann ist es natürlich degeneriert wie vieles. Und dann begannen die Gegenbewegungen. Eine davon war die Grüne Bewegung, die hat es ungefähr mit dem Mitte der 80er Jahre mit dem Kraftwerk in Hainburg begonnen. Dann, oder schon vorher eigentlich mit der Gegenbewegung gegen das Atomkraftwerk in Zwentendorf. Und dann ist auf einmal der Rechtspopulismus aufgestanden. Die sogenannte dritte Kraft, die Freiheitliche Partei Österreichs, war lange Zeit in dieser Republik eine 5%-Partei. Das waren so teils Deutschnationale aus dem 19. Jahrhundert, der Tierarzt in Bad Aussee, ja, teils Reste der sogenannten Kriegsgeneration, also der Nazis. Die haben sich aber noch nicht hervorgetraut. Das war noch nicht opportun oder zum Teil sind sie auch bei den anderen Parteien untergekommen. Muss mir unterbrechen, wenn es zu viel Historie wird. mit Jörg Haider, dem Erfinder des Rechtspopulismus fast in Europa, würde ich sagen, ist dann plötzlich, hat sich die Szene dramatisch verändert. Haider hat bei zwei Themen angesetzt. Einerseits beim Nationalismus und beim Rechtspopulismus, beim Widerstand gegen die beiden Großparteien, die so dominierend waren. Er selber hat natürlich aus seinem Elternhaus eine gehörige Portion Nationalsozialismus mitbekommen. Und bei so einem generellen Gefühl, dass es jetzt nicht mehr so gut läuft. Es gab eine Krise der Verstaatlichten, da sind ziemlich viele Arbeiter, haben ihren Job verloren, sind wegrationalisiert worden. Es gab eine Modernisierung in der Wirtschaft insgesamt, da haben ziemlich viele Gewerbetreibende plötzlich Schwierigkeiten gehabt, weiterzumachen. Und auf dieses Thema hat sich, auf diese Themen eigentlich, hat sich Haider in seiner genialen populistischen Weise draufgesetzt und hat es von 5% zu Beginn oder Mitte der 80er Jahre auf dann zum Schluss 27% im Jahr 1999 gebracht. Das heißt, es war eine totale Verschiebung der Kräfte. In der Zwischenzeit hat es natürlich eben die Grünen gegeben, die waren immer so eine 10%-Partei, dann das Liberale Forum, jetzt die Neos. Das gibt es alles noch. Aber die wirkliche Power hat entwickelt der Rechtspopulismus. Und jetzt ist die Freiheitliche Partei die Nummer 1 mit 28,8%, ist auch nicht so viel mehr als vor 25 Jahren mit damals 27%, aber sie sind Nummer 1. Das ist jetzt einmal ein Faktor.
Obwohl, wenn man die Grünen und die NEOS zusammenrechnet, beide kulturell progressive Parteien haben die auch meistens 20-25%, also hat sich auch auf dieser Seite
was. Absolut, ja, also es ist großteils auf Kosten der etablierten sogenannten Großparteien gegangen. Grosso modo kann man sagen, die Grünen sind eine Abspaltung von den Sozialdemokraten, stimmt nicht ganz, die Hälfte sind ehemalige ÖVPler, und die Neos sind eine Abspaltung von der ÖVP, stimmt auch nicht ganz, aber so in ungefähr. Aber was die wirkliche Veränderung in dieser Republik ist, dass der Rechtspopulismus, sagen wir nicht die bestimmende, sondern die dynamische Kraft geworden ist, und da stehen wir heute.
Da reden wir dann auch noch ausführlich darüber, aber wenn man sich jetzt anschaut, deine Lebenszeit, du hast ja auch live verfolgt die Reformen von Kreisky. Wenn ich mal anschaue, wie Österreich damals war, was um die Rolle der Frau ging oder um die Rolle von sexuellen Minderheiten oder auch wie der Sozialstaat damals ausgebaut war und wie heute, hat sich ja auch, wenn du sagst, die Niedertracht ist gleich geblieben und der Rechtspopulismus ist aufgestiegen, haben sich ja auch einige Dinge sehr zum Besseren verändert.
Absolut. Also wenn ich sage Niedertracht und so weiter, dann muss man das mit 25% Rauscherabschlag betrachten. Die Reformen, vor allem von Kreisky, waren eben Rolle der Frau, Sexualgesetzgebung. Ich weiß nicht, ob das den Jüngeren hier bekannt ist. Es gab einen sogenannten Haushaltsvorstand. Das war der Mann in der Familie. Und theoretisch musste die Frau fragen, ob sie arbeiten gehen darf. Dann gab es also eben den Ausbau des Sozialstaates. Man muss dazu sagen, Kreisky hätte seine drei absoluten Mehrheiten nie bekommen, wenn er nicht gesagt hätte, ich will die Versöhnung mit der Kriegsgeneration. Und also er, der jüdische Kanzler. Das hat die entscheidenden Prozente über die 50% gebracht. Und da waren natürlich auch ehemalige Nazis dabei, das ist überhaupt keine Frage. Aber dennoch, gleichzeitig, es hat sich auch die ÖVP modernisiert, die hat diesen alten katholischen Muff ein bisschen abgeleckt. Eine große Rolle hat dabei übrigens Kardinal Franz König gespielt. Die ÖVP ist dann von einer mehr oder minder verstockten Provinzpartei, hat sie Europa entdeckt. Auch das muss man als Erste, auch das muss man anerkennen. Also es gab schon einen Fortschritt. Das Problem, und es gab vor allem einen wachsenden Wohlstand. Das Problem dabei ist, dass eben gleichzeitig der Rechtspopulismus derartig am Boden gewonnen hat.
Ich würde trotzdem noch ein paar anderen Entwicklungen bleiben, wenn wir eh sehr viel über die Rechten reden und auch noch reden werden. Österreich ist in dieser Zeit, auch wenn du zum MUF ansprichst, wenn man sich die Wirtschaft anschaut und die verstaatlichte Industrie früher und wie geschlossen die österreichische Volkswirtschaft noch war, zu deinen frühen Zeiten als Journalist im Vergleich zu heute, zu dieser einer der wettbewerbsfähigsten, exportorientiertesten, diversifiziertesten Wirtschaften auf diesem Planeten, auch da hat sich immer viel getan.
Also vom Konsumentenstandpunkt aus, ich habe noch ein Vierteltelefon gehabt. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand hier ein Begriff ist. Du hast zu viert ein Telefon gehabt, ja? Und um ein Telefon zu bekommen, hast du einen Antrag bei der österreichischen Post- und Telegrafenverwaltung gestellt, so hat das geheißen, und kaum 6 Monate später hattest du ein Telefon. Ja? Und also da war natürlich die EU hauptbeteiligt an dieser Öffnung, ja? Aber selbstverständlich war es so, anfangs war es durchaus in Ordnung, dass die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer sozusagen stark regulativ gewirkt haben. Ja, also es gab weder einen Schwung hinaus in einen rabiaten oder in einen allzu progressiven Sozialismus, noch einen Schwung hinaus in urkapitalistische Exzesse. Das ist letzteres ist übrigens dann in der Sowjetunion passiert und das ist das Unglück. Deswegen haben wir heute den Putin. Aber also es gab selbstverständlich einen gewaltigen Fortschritt. Es gab Wohlstand. Es gab eine Doppelsituation. Wenn du bei einer Partei warst, hast du einen Job im öffentlichen Bereich und eine billige Wohnung bekommen. More or less. Das war mehr bei der SPÖ, aber auch bei der ÖVP. Und das ist mit dem Zurückdrängen des staatlichen Sektors, einerseits, weil der staatliche Sektor nicht so toll gewirtschaftet hat, andererseits, weil eben Liberalismus und vor allem der EU-Beitritt dazugekommen ist, haben die Leute diese Sicherheit oder viele Leute haben diese Sicherheit verloren. Und das ist, gleichzeitig hat es aber die Auswüchse dieses paternalistischen Systems, auf der einen Seite die Gewerkschaftsbonzen, auf der anderen Seite die Kommerzienräte, hat dieses paternalistische System nicht mehr richtig funktioniert. Und das ist nebenbei bemerkt, dass auch wieder einer der Gründe, warum dann der Rechtspopulismus und so weiter. Aber an sich ja, wir haben eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Wir haben Österreich war in der Ersten Republik ein Armenhaus. Ja? Und wir haben wirklich etwas aufgebaut, um diesen Begriff zu verwenden.
Und um noch dabei zu bleiben, was sich verändert hat, auch wenn man es, glaube ich, jetzt, wenn es sich anders anfühlt bei den ganzen Korruptionsskandalen auch der letzten Jahre und Jahrzehnte, auch in puncto Transparenz und im Umgang damit, was Korruption überhaupt ist, ist das Bewusstsein und der Umgang in Ministerien, in Parteien und auch in Medien deutlich
gewachsen, eindeutig gewachsen. Wobei man dazu sagen muss, ich spreche das auch in meinem Buch ein bisschen an, jetzt haben wir im Wesentlichen schwarze, türkise und blaue Korruptionsskandale. Vor 40 Jahren hatten wir überwiegend rote Korruptionsskandale. Also wir hatten AKH, Androsch mit seinen Steuersachen. Also es ist keiner, die Macht korrumpiert. Ja? Und absolute Macht korrumpiert, absolut. Aber es gab vor allem eben bei der Entwicklung eines investigativen Journalismus, da hat das frühe Profil unglaublich viel beigetragen, gab es natürlich gewaltige Fortschritte. Und das war auch wirklich befreiend. Ja.
Jetzt kommen wir zu einem deiner liebsten oder unliebsten Themen, dem Rechtspopulismus. Früher konnte man sagen, das ist so eine österreichische Eigenart mit Haider und Co. Vielleicht haben wir da Pionierarbeit geleistet, aber jetzt ist das ja keine österreichische Eigenart mehr. Aber was ist los mit Österreich?
Ich glaube, also es gibt natürlich den Rechtspopulismus in ganz Europa und er hat soeben die Wahlen in den USA gewonnen, wobei das ist ein bisschen anders, aber im Wesentlichen sind die Strukturen die gleichen. Zwei Entwicklungen habe ich schon skizziert. Die Sicherheit der frühen Jahre ist verloren gegangen. Die Herrschaft der traditionellen Parteien wurde mehr und mehr als erdrückend empfunden. Und daher haben viele nach was anderem gesucht. Und da komme ich jetzt auf ein heikles österreichisches Thema. Österreicher neigen, manche, viele, neigen zum autoritären Denken. Das kann man auch belegen. Das Institut Foresight, das früher SORA hieß, macht seit 7, 8 Jahren einen sogenannten Demokratiemonitor. Und da gibt es immer eine Frage, die lautet: Befürworten Sie einen starken Führer, der sich nicht um Wahlen und Parlament kümmern muss? Also eigentlich einen klassischen Diktator. Und das beantworten so einmal 19%, dann einmal 23%, dann wieder 20%. Das ist gleichbleibend. Wobei, auf der anderen Seite muss man sagen, die Frage, ob die Demokratie die beste Regierungsform ist, wird konstant auch mit 85-90% beantwortet. Das heißt, viele von denen, die sagen, ja, es gehört eigentlich ein starker Führer her, sagen gleichzeitig, ja, aber Demokratie ist schon in Ordnung. Also was ich damit sagen will, ist, du hast ein gewisses, man muss noch weiter differenzieren. Es gibt nach diesem Demokratiemonitor ungefähr 8% von Leuten, die Demokratie absolut ablehnen. Ja, also komplett. Ja, das sind die nicht erreichbaren. Ist auch nicht wenig, aber okay, ist tolerabel. Und dann gibt es eben die autoritär Gesinnten, die sich bei der Frage wahrscheinlich gar nicht sehr viel denken. Ja, die einfach nur sagen, ja, da muss einmal durchgegriffen werden, da muss einmal reingefahren werden, da muss einmal umgerührt werden, dieser ewige Streit. Das ist so, ich bin mir nicht sicher, ob es das in vielen anderen europäischen Ländern auch gibt. Das ist so ein gewisser Grundpass, ja, ein Passo Continuo eines autoritären Denkens. Und den kann man als Rechtspopulist relativ leicht ansprechen.
Und hast du da Thesen, sind das Überbleibsel aus der Monarchie, dass sich Österreich nie die Demokratie selber kämpfen wird?
Das vermute ich. Das ist jetzt gefährlich, weil da gibt's nicht wirkliche, da kann man nicht wirklich also beinharte Schlüsse ziehen. Aber Österreich hat eine sehr lange autoritäre Tradition, 650 Jahre Habsburg, keine erfolgreiche Revolution, dann natürlich die Nazizeit und auch die Erste Republik war autoritär geprägt. Das war ja auch die Sozialdemokratie, hat gesagt, wir wollen die Diktatur des Proletariats. Sie haben es nicht ganz so ernst gemeint, aber ja. Also ich vermute, dass das doch zu tun hat mit einer langen, langen, so quasi autoritären Tradition, aber das wäre ja mal eine große Studie.
Jetzt nehmen wir Anfang Februar 2025 auf. Die FPÖ verhandelt gerade mit der ÖVP über eine mögliche Regierung. Manchmal hört man schon besser aus, dann hört man wieder schon schlecht aus. Aber wenn wir jetzt mal unabhängig von dieser nächsten Regierung so in die Zukunft schauen und diese autoritären, rechtspopulistischen Entwicklungen rund um die Welt, machst du dir Sorge, dass Österreich organisiert wird und dass man auch so Verhältnisse wie in der Slowakei, wie in Ungarn, auch in Österreich bekommen?
Die Möglichkeit ist da. Ich sage gleich, die Institutionen in Österreich sind stärker als in Ungarn. Die zum Beispiel schlicht und einfach das Wahlrecht. Also Orbán hat irgendwann einmal mit Hilfe einer kleinen konservativen Partei nebenbei bemerkt, das Wahlrecht so umgebaut, dass er mit 45% Zweidrittelmehrheit hat im Parlament. Ich bin da etwas optimistischer. Die Gefahr besteht, zumal wir ja starke rechtspopulistische bis extrem rechte Strömungen in Italien haben. In Belgien ist jetzt gerade ein Nationalist Premierminister geworden. In den Niederlanden gibt es eine Regierung, wo die praktisch, da ist der Parteichef der Rechtsextremen nicht in der Regierung, aber die Partei ist in der Regierung. Frankreich steht knapp vor einer Übernahme durch die Le Pen-Partei. Bisher ist es nur nicht passiert wegen des französischen Wahlrechts. Was fällt mir noch ein? Ja, also Polen war die Gegenbewegung. Es zeigt sich, dass man eine rechtsnationale Regierung, eine autoritäre Regierung auch wieder loswerden kann. Und die wahre Katastrophe ist natürlich die USA. Ne? Die USA immer die Leitfigur der Demokratie, die wird jetzt übernommen von einer Hightech-Oligarchen. Also heute war die Meldung, es finden Säuberungen statt, wie unter Stalin. Ne? Alle FBI-Beamten, die sich beteiligt haben an der Verfolgung der Leute, die das Kapitol gestürmt haben, die werden hinausgeschmissen. Ja, das ist wie unter Stalin eine Säuberung. Also es schaut nicht besonders gut aus im Moment. Ich glaube aber, dass ein großer Teil des Auftriebs, den die Rechtspopulisten und Extremrechten, sagen wir mal, im Moment haben, darauf zurückzuführen ist, dass die anderen schwach sind. Es gibt niemanden oder ganz wenige, die unter den traditionellen, unter den demokratischen Parteien, die plausible Antworten auf die großen Probleme geben. Ich erwähne nur Migration. Ich glaube, dass ganz Europa Menschen, die Rechtspopulisten wählen, sich zu einem großen Teil denken, na gut, jetzt probieren wir es einmal mit denen, weil die anderen sind so schwach und dann können wir sie ja wieder loswerden. Das mit dem Loswerden, glaube ich, ist in manchen Fällen eine Illusion. Aber was ich damit sagen will, ist, die Stärke der Rechtspopulisten ist in einem sehr hohen Ausmaß eine Schwäche der demokratischen Parteien.
Aber was ich mich frage, wenn ich das höre, so plausible Antworten, zum Beispiel in der Migrationsfrage, die einfachen Antworten geben die Populisten. Aber ist nicht auch eine ehrliche Antwort, wenn man jetzt die Grenze der USA mit Mexiko anschaut oder die Grenze Europas mit Nordafrika, mit dem arabischen Raum in der Nähe, dass man diese Grenzen nicht zu 100% abriegeln kann und dass man in einer Demokratie mit Menschenrechten auch nicht auf Leute schießt, die da reinkommen und dass einfach die Welt kompliziert ist? Und tut man sich dann als etablierte, seriöse Partei nicht schwer, wenn die Antwort nicht schwarz oder weiß ist, sondern einfach kompliziert, und sind dann nicht doch auch die WählerInnen mit Schuld, die sich in einer globalisierten, komplexen Welt einfache Antworten und Lösungen erwarten?
Ja, das stimmt. Und ich möchte noch was dazu sagen. Es war jetzt gerade ein großer Riesenartikel, glaube ich, in der New York Times, dass auf der ganzen Welt die Migration einen Ausmaß erreicht hat, wie, was heißt das letzte Mal bei der Völkerwanderung. Das ist ein Riesenthema, dem man zunächst einmal mehr oder minder hilf- und ratlos gegenübersteht. Ich habe auch kein Patentrezept. Nur auf Österreich bezogen würde ich mich zu sagen trauen, die etablierten Parteien haben nicht einmal versucht, ein Konzept zu entwickeln, sondern teilweise Sozialdemokratie hat es weggedrückt, hat sich weggeduckt, murmelt irgendwas herum und sagt immer, ja, wir haben eh dieses Papier. Ja, die Konservativen haben eine Zeit lang, als noch das Christliche ein bisschen gegolten hat, haben gesagt, ja, da müssen wir helfen. Und dann sind sie sehr rasch umgeschwenkt, also vor allem wegen der muslimischen Zuwanderung. Wir müssen die Ausländer nur segieren, dann gehen sie schon wieder weg. Ja. Das funktioniert nicht. Also ich versuche das so zu betrachten, wir sind ein Zuwanderungsland. Fragen Sie sich selbst, wie schaut es in Ihrer Umgebung aus? Ich rede nur von mir. Unsere Haushälterin ist eine Pole. Unser Installateur ist ein Serbe, ungarischer Serbe aus der Vojvodina. Das Handygeschäft nebenan sind Araber. Der Friseur ist ein Kurde. Gegenüber das Obstgeschäft ist ein Türke. Der Änderungsschneider ist ein Türke. Im Krankenhaus eine Philippinin, Ex-Jugoslawin, you name it. Zumindest in Wien und in den Städten würde die Dienstleistung komplett zusammenbrechen, wenn diese Menschen nicht wären. Und noch etwas, ich bin vor ein paar Jahren beim BIFI, also Berufsförderungsinstitut, und da waren Abschlussklassen, so 117, 18-Jährige, und da haben wir halt diskutiert und so weiter, und dann ist mir eingefallen, hat er gesagt, und die sind alle hier geboren oder als Kleinkinder hierher gekommen. Nicht ein Bio-Österreicher drunter. Und das sind die zukünftigen Einzelhandelskaufleute, Steuerberaterinnen, you name it. Und ich habe gesagt, wer von euch hat die österreichische Staatsbürgerschaft, haben ungefähr 60% nur aufgezeigt. Die werden nie wieder weggehen. Nie wieder. Die sind hier geboren, hier in die Schule gegangen, sprechen bestes Deutsch, sind voll im Beruf integriert. Ja? Und wir und vor allem die FÖ, aber auch andere, wir glauben immer noch, die werden irgendwann einmal wieder gehen. Das ist ein Irrtum. Und das meine ich damit, dass, und das war eine Katastrophe, wenn sie wieder gehen, das meine ich damit, dass wir uns gedanklich auf das noch nicht eingestellt haben. Wenn ich sowas schreibe zurück, dann kriege ich, man kann im Standard, kann man die Postings mit roten und grünen Strichen bewerten, kriege ich so einen langen roten Strich. Ja. Ich weiß nicht, wie man es, oh ja, es gibt ein einziges erfolgreiches System, wie man den Ansturm an den Grenzen zurückhalten kann oder konnte. Ein einziges. Das war 2016 das Abkommen, das Angela Merkel im Namen der EU mit dem Erdogan geschlossen hat. Der Erdogan hat schon 3 Millionen Syrer im Land gehabt. Und die sind, ich war im Sommer damals auf einer griechischen Insel, und die sind mit den Booten massenweise auf die griechischen Inseln und dann aufs griechische Festland und dann weiter und weiter und weiter gekommen. Es war hauptsächlich Syrer, aber hinten haben sich die Afghanen angeschlossen. Die haben, das war das Interessante. Und die, das war professionell organisiert, die Schlepper, das haben dem intelligentesten Flüchtling ein Handy und ein Messer in die Hand gegeben. Die sind mit dem Schlauchboot zur nächsten griechischen Insel, die sind ja zum Teil von der türkischen Küste nur ein paar Kilometer entfernt, hingefahren. Wenn er die Küste, die Insel gesehen hat, hat er einen Notruf abgesetzt, war schon voreingestellt. Und dann hat er mit dem Messer eine Kammer von dem Schlauchboot aufgestochen und damit war er in Seenot und musste gerettet werden von der griechischen Küstenwache. Das haben wir die griechischen, wir haben uns damals unterhalten mit von der griechischen Wasserwehr. Und Merkel hat gesagt, Erdogan, ich gebe dir 6 Milliarden Euro, damit du die zurückhältst. Und er hat es auch gemacht. Und man muss sogar sagen, das Geld wurde investiert in die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge. Es sind dort, wo Zeltstädte waren, sind inzwischen halt festgebaute Häuser. Den Türken werden die Syrer jetzt schon zu viel auch, es gibt schon Übergriffe und so weiter. Aber damals hat das mit einem Schlag, ist das weitestgehend gestoppt worden, weil die türkische Regierung dann eben gesagt hat, wir lassen die nicht mehr von unseren Küsten weg, weil wir haben das Geld bekommen. Der Basti Kurz hat gesagt, das war er, der die Balkanroute geschlossen hat. In Wirklichkeit wusste er, dass die Merkel dieses Abkommen mit dem Erdogan anstrebt und ist da hineingegrätscht. Ich erzähle das, weil das bisher die einzige Methode war, um die riesigen Ströme zurückzuhalten. Das waren ja 200.000 in einem Sommer. Ja? Und das hat bisher funktioniert. Es hat ein bisschen auch mit Spanien und den nordafrikanischen Ländern funktioniert. Das ist natürlich nicht ideal, ja? Aber es ist zumindest eine Methode, um Menschen, die glauben, dass sie eine Zukunft bei uns haben, aber in Wirklichkeit keine haben, ja, weil sie nicht ausgebildet sind und so weiter und so fort, ja, zurückzuhalten. Die EU versucht es jetzt übrigens halt oder hat das versucht mit Tunesien. Das hat dann nicht funktioniert, weil der tunesische Diktator hat da irgendwie dann nicht mitgespielt. Aber das ist das einzige Beispiel, das mir jetzt einfällt, wie man den Zustrom halbwegs abgestoppt hat. Aber was mache ich mit denen, die schon da sind? Ja? Nebenbei bemerkt, ist ein es sind ungefähr 100.000 Afghaner nach Österreich gekommen, davon sind nur mehr 50.000 da. Ja, mit den Syrern ist es ganz ähnlich, die ziehen zum Teil weiter. Aber natürlich ist es so, dass du mit hauptsächlich jungen Männern, die wenig Ausbildung haben, riesige Schwierigkeiten hast. Aber der Punkt ist, und dann höre ich schon auf, der Punkt ist, wir sind es nicht ernsthaft angegangen. Die einen haben gesagt, was sollen wir machen? Und wir sind humanitär. Die anderen haben gesagt, na, probieren wir es ein bisschen, dass wir sie segieren, dass sie nicht kommen. Ja? Und das ist auf Dauer keine Lösung eines Problems, das anhalten wird. Es ist jetzt ein bisschen der Zustrom zurückgegangen, aus den verschiedensten Gründen, aber der nächste Zustrom beginnt irgendwann wieder. Entschuldigung, zu lang.
Ich fasse einmal zwischenzeitlich zusammen. Also wir brauchen in Österreich ein Verständnis dafür, die Leute, die da sind, die bleiben zum Großteil da und da braucht es sinnvolle Integrationsmaßnahmen und auch das Eingeständnis auf allen politischen Seiten, dass man damit einen Umgang findet und dass der oder die Österreicherin heute auch mal ein bisschen anders ausschaut wie noch vor 3 Generationen. Das andere ist, wenn man die Rechtspopulisten bremsen möchte, braucht man auf die großen brennenden Fragen Antworten. Und eine davon ist, dass man schaut, dass man Migration regelt und es Kontrolle gibt, wer herein darf und wer nicht.
Dass man sich überhaupt damit auseinandersetzt, dass man nicht nur Reflexe hat. Ja? Allein, dass man die Leute da monatelang herumlungern lässt. Das ist sinnlos. Ja. Das ist vergeudete Energie. Ich glaube, dass ein Großteil der Politik, aber auch der österreichischen Bevölkerung nicht eingestehen will und kann, dass wir halt ein Einwanderungsland sind. Und immer waren. Ja, also 1900 waren, glaube ich, 40% der österreichischen Bevölkerung, also der Wiener Bevölkerung, tschechischsprachig.
Ja. Aber man muss auch differenzieren, gleichzeitig es werden ja auch über 70% der Menschen, die zur Wahlurne gehen, nicht die Rechtspopulisten. Und wenn man sich anschaut, wer alle nicht wählen geht oder wer nicht wählen darf, sind die Rechtspopulisten ja noch immer ein kleiner Teil, die Diskurs prägen, die international Lufthoheit haben gerade. Aber ist auch nicht so eine Welle, die den Rest der Welt mitreißt, weil das so gigantisch ist und weil es überhaupt nichts anderes gibt, was man entgegensetzen kann.
Nein, aber sie haben das Momentum hinter sich. Sie haben die Dynamik hinter sich. Also 29% sind weit entfernt von einer absoluten Mehrheit. Aber sie sind Nummer eins und sie stehen unter Dampf und die anderen sind defensiv und verwirrt. Und die ÖVP versucht, sie zu kopieren und die SPÖ schaut in die Luft und pfeift. Ja? Das ist kein unabwendbares Schicksal, dass die Rechtspopulisten gewinnen. Das wäre es nur, wenn wir ein Mehrheitswahlrecht hätten, wo man mit 27% eine absolute Mehrheit der Sitze erringen kann. Aber das ist es ja nicht. Nur, man muss sich eingestehen, im Moment haben sie den Schwung hinter sich.
Aber wenn du jetzt sagst, du hast Sorge um eine potenzielle Urbanisierung, wir sind nicht Ungarn, wir haben andere Institutionen, eine andere Geschichte, ein anderes Wahlrecht. Jetzt ist ja die FPÖ vermutlich durch die Art und Weise, wie sie Politik macht, wie sie redet, der Diktus der führenden Persönlichkeiten, für eine Mehrheit in Österreich schwer verdaubar in der jetzigen Form. Und solange das so ist, braucht die FPÖ realistisch eine andere Partei, die ihr ermöglicht, die österreichische Demokratie in ein Modell, wie das in der Slowakei probiert wird oder in Ungarn schon lange praktiziert wird, also die da beim Umbau hilft. Also eigentlich, solange die ÖVP stabil ist, haben wir nichts zu befürchten. Nur die Frage ist, was mit der ÖVP passiert, oder?
Sie ist eben nicht stabil. Ja. Ich springe noch einmal zurück. Es gibt da eine Theorie der 30%. 30% können genügen, um ein Land umzudrehen, wenn die Voraussetzungen stimmen, wenn eben diese 30% das Momentum haben. Schwieriger Risikovergleich. Schuschnigg, der Kanzler des Jahres 1938, hat gesagt, 25% sind totale Nazis, 25% sind total gegen die Nazis und 50% schauen, wie der Hase läuft. Und wenn der Hase, okay, diese Parallelen will ich nicht zu weit ziehen, aber es ist möglich. Und Kickl, Herbert Kickl, ist ein wesentlich überlegterer Politiker als seine Vorgänger Haider und Strache. Die hatten beide außerdem so Privathobbys, die sie ein bisschen gebremst haben. Die wollten nicht ganz nach oben, weil dann wären sie total im Scheinwerferlicht gewesen. Von Kickl weiß man da in der Beziehung nichts. Und er sagt es ja. Autoritäre Typen sagen immer, was sie wollen. Auch um die anderen einzuschüchtern. Er sagt, ja, machen wir es dem Orban nach. Und da meint er nicht nur die Flüchtlingsfrage, sondern da meint er den Umbau des Staates. Also der Orban hat zum Beispiel das Wahlrecht geändert. Schwierig hier bei uns. Ja, brauchst du 2/3 Mehrheit. Orban hat den Verfassungsgerichtshof lahmgelegt. Ist schon nimmer so schwierig. Ja, du musst nur ein bisschen warten, bis da wird da ein Posten frei, dort wird ein Posten frei. Und dann hast du plötzlich einen Verfassungsgerichtshof, der möglicherweise sagt, ja, was sie da planen, ist verfassungsmäßig in Ordnung. Und schon bist du einen Schritt weiter. Also ich will nicht zu sehr schwarz malen, aber auch unterhalb der Ebene des totalen Staatsumbaus, ja. Also ein totaler Staatsumbau wäre zum Beispiel, der Haider wollte das ursprünglich, Zusammenlegung des Bundespräsidenten mit dem Kanzler. Das wäre also der berühmte, das wäre dann der starke Mann gewesen. Ja. Das ist nicht so einfach. Ja. Aber in einer bestimmten Situation mache ich dann eine Volksabstimmung und wenn du ein Pech hast, geht die für diese Lösung aus. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Aber wenn eine Partei, eine skrupellose Partei an der Macht einmal ist, ja, dann kann sie unterhalb sozusagen des Verfassungsgerüsts kann sie sehr viel machen. Also zum Beispiel eine Meldestelle für progressive Lehrer einrichten, hat der Kickl schon gesagt. Ja. Den ORF zerschlagen, das ist gar nicht so schwer, ja, indem man ihm Mittel entzieht. Die Justiz einschüchtern, die Polizei ist ohnehin schon und so weiter. Also unterhalb der großen, der Verfassungsänderungen, ja, kannst du sehr viel machen, wenn du an der Macht bist. Und Demokratie beruht darauf, dass sie alle dran halten. Und wenn die führende Kraft sich nicht dran hält und der Steigbügelhalter ÖVP, so wie jetzt in einem verwirrten Zustand ist, dann kann es funktionieren. Und dann noch ein letzter Nachsatz dazu. In der ÖVP haben sich Kräfte, die sogenannte Die Wirtschaft, ja, durchgesetzt, die meiner Meinung nach kurzsichtig sind. Die sagen, ja, wir wollen Lohnnebenkosten senken und wir wollen nicht allein zahlen für die Unfallversicherung, weil das sind sowieso nur Paraglider-Unfälle. Private und wir wollen, dass die Steuern gesenkt werden und die FPÖ und die ÖVP sind dafür unsere ausführenden Organe. Die waren jetzt bei diesen Verhandlungen, den gescheiterten Verhandlungen, waren die sehr stark im Hintergrund. Die Verhandlungen sind auch aus anderen Gründen gescheitert, Aber die waren sehr stark. Was ich damit sagen will, es wird jetzt in den nächsten Tagen wirklich darauf ankommen, ob die ÖVP sich noch im letzten Moment besinnt und sagt, also das ist jetzt um eins zu viel, oder um, ob sie sich dem auch noch unterwirft, und dann fahren wir in die Dritte Republik.
Hans, wir haben zu Beginn 50 Jahre zurückgeblickt. Jetzt hoffen wir, dass du 100 Jahre alt wirst. Wir blicken jetzt 20 Jahre in die Zukunft.
Das heißt auf die Uhr.
Und jetzt gibt es ja viele Unwägbarkeiten. Es ist geopolitisch viel im Fluss, innenpolitisch viel im Fluss. Aber ich würde mit dir gerne durchdenken. Du bist 100, feierst deinen 100. Geburtstag und wir sitzen wieder da. Und du blickst zurück und es ist quasi gut ausgegangen. Die EU gibt's noch und die ist stärker denn je, unabhängiger von den USA vielleicht, kann sich gegen Russland verteidigen, vielleicht ist auch in Russland was Besseres mal passiert. Österreich ist eine stabile Demokratie, es gibt vielleicht da noch die Rechtspopulisten, es gibt noch Autokrate, aber wir haben das eingebettet in Institutionen. Du hast geredet früher, die zwei großen Parteien, die Österreich lange gut gemanagt hat. Diese Zeit ist vorbei, jetzt ist alles kleinteiliger, dynamischer, mehr Wechselwähler. Aber wir haben irgendwie eine neue Balance und ein neues Gleichgewicht gefunden. Was ist in den 20 Jahren bis zu deinem 100. Geburtstag passiert? Was haben führende VertreterInnen in der Politik, in den Medien, in der Wirtschaft, in der Zivilgesellschaft, wir alle, die wir hier da sitzen und dann hoffentlich alle auch noch gesund und am Leben sind, was haben wir alle getan, damit dieses bessere Szenario tatsächlich
wird? Was wäre notwendig? Ja, also erstens mal glaube ich, dass es letzten Endes doch gut ausgehen wird, weil die Demokratie doch ein starkes Konstrukt ist. Was muss passieren oder was wird dann passiert sein? Ja, es darf nicht passiert sein, dass Putin wieder die Vorherrschaft über Europa übernimmt, und zwar nicht einmal so sehr, dass er einmarschiert oder so, sondern einfach, dass eine Reihe von Staaten, Österreich darunter, einfach sich vor ihm hinlegt. Aber was hier passieren muss, ist erstens mal eine Professionalisierung der Zivilgesellschaft. Du hast in deinem Blog, habe ich mit großem Interesse gelesen, praktische Anweisungen, wie man die Demokratie erhält. Und da gibt es wirklich, nur ganz kurz, es gibt wirklich praktische Ratschläge. Vernetze dich. Schau, wo du Gleichgesinnte findest. Tu dich mit denen zusammen. Zunächst mal in deiner Community, dann ein bisschen größer, dann und so weiter. Das ist das eine. Das andere ist, dass die traditionellen Parteien oder ich sage jetzt einmal die nicht rechtspopulistischen Parteien sich erneuern. Das ist ja möglich. Muss ja nicht sein, dass der jetzige Zustand so anhält. Und vor allem zu einer Kooperation wieder zurückfinden. Die Verhandlungen, diese Dreierverhandlungen sind vor allem deswegen gescheitert, weil die waren einander fremd. Der Herr Nehammer wollte, ja, aber mit dem Babler ist er nicht zurechtgekommen und der Babler nicht mit dem Nehammer, beziehungsweise nicht mit denen, die dahinter gestanden sind. Die Neos haben meiner Meinung nach einen schweren Fehler gemacht, dass sie als Erste aufgestanden sind und so weiter und so weiter. Aber es gibt im Hintergrund noch die Grünen. Also wenn man es zusammenzählt, haben die Demokraten die Mehrheit. Sie müssen sich nur besser organisieren. Und dann gibt es eines. Es gibt den schwarzen Schwan. Es gibt das vollkommen unvorhergesehene Ereignis. Und das kann negativ sein, so wie der Einmarsch von Putin in die Ukraine, den konnte man zwar vorhersehen bis zu einem gewissen Grad, aber wir haben es so gemacht, wir wollten es nicht sehen. Und es gibt aber auch das positive, unvorhergesehene Ereignis, das kann man einfach nicht genau vorhersagen, wie das ist. Ich glaube, dass trotz allem, wie gesagt, die Kräfte der Demokratie und des Rechtsstaats nach wie vor stark genug sind. Sie müssen sie nur besser organisieren.
Ich habe vergessen zu sagen,
was anders ist heute. Und zwar, das betrifft die Jungen. Die Jungen sind wesentlich besser ausgebildet, als wir das waren, müssen wesentlich mehr leisten, haben daher wahrscheinlich auch ein bisschen eine bessere Zukunft. Ich habe Glück gehabt, andere weniger. Und vor allem eines, das Umfeld hat sich total verändert. Anekdote, ich bin auf die Uni gekommen, Mitte der 60er Jahre, und das Erste, was ich in der Aula gesehen habe, der Student sowieso mit vollem Namen und Adresse, ist wegen Paragraph 129b verurteilt und für 2 Monate von der Uni relegiert worden. Und ich habe gesagt, was? Ja. Also es war Homosexualität. Du bist damals wegen Homosexualität an den Pranger gestellt worden. In der Aula der Universität. Ja. Also das gibt es heute nicht mehr. Und wenigstens das hat sich geändert. Aber vor allem muss man sagen, die Jungen sind viel besser, viel weltoffener, fahren viel mehr herum, studieren viel mehr im Ausland. Also auch das gibt Hoffnung. So, Ende.
Jetzt war ich froh, weil manchmal, wenn ältere Menschen anfangen mit den Jungen, dann geht das auch in eine andere Richtung. Aber war mir sehr sympathisch. So, ich gehe ein paar eurer Fragen durch. Der Werner fragt, weil wir am Ende auch über die Stärkung der Demokratie besprochen haben, welche Rolle haben denn die Medien darin, beziehungsweise was sollten sie machen?
Die Medien gibt es nicht, wie ich gesagt habe. Es gibt die Krawallmedien, wobei auch da die Krone zum Beispiel hat sich doch irgendwie ein bisschen verbessert. Ja. Im Jahr 1989 hat der berühmte Kolumnist Staberl eine Kolumne veröffentlicht. Die Jungen da hinten wissen nicht mehr, wer das war. Ja. Aber der war eine Berühmtheit. Hat eine Kolumne veröffentlicht des Inhalts. Ja, die Juden sind ja nicht vergast worden, die meisten, sondern die sind in den Lagern gestorben an Hunger und Entbehrungen, Bindestrich, wie unsere Kriegsgefangenen auch. Und das ist erschienen. Das hat zu keinen Konsequenzen geführt. Da sind sogar Redakteure zum damaligen Dichand gegangen, Dichand Senior, und gesagt, das kennen wir doch nicht, das ist ja Leugnung des Holocaust. Ja. Na, das wird erscheinen. Also das wäre heute nicht mehr möglich. Dennoch, die Krawallmedien spielen eine eigene Rolle. Dazu muss man sagen, damals hatte die Kronenzeitung eine Reichweite von 44%. Also alle zwischen 14 und 69, die lesen konnten, haben damals die Krone zu 44% die Krone gelesen. Heute hat sie eine von 27%. Es gibt einen Fortschritt. Es gibt Neugründungen, es gibt Profil, Trend. Da gibt es wieder Neugründungen wie das heute, das plötzlich umgeschwenkt hat auf eine Kickl-Unterstützung. Es gibt den ORF, der trotz allem noch irgendwo eine Bastion der Demokratie ist. Also Österreich, die Mediensituation ist in Österreich nicht gut, aber sie ist auch nicht katastrophal. Und ich glaube, dass dann doch trotz allem, ja, auch die Krawallmedien einen Schwenk in ein komplettes Orbán-System nicht unterstützen wird. Bei allen populistischen Anwandlungen, die sie haben. Also ich glaube, da würde die Medienlandschaft doch halten. So problematisch sie an sich ist.
Und wenn wir jetzt die Frage von Werner noch kleiner machen, und was ist die Aufgabe von Medien wie den Standard oder der Presse?
Die Aufgabe ist zunächst einmal zu informieren, aber einzuordnen. Das ist das Entscheidende. Ja? Die bloße sogenannte neutrale Information gibt es nicht. Also wir werden immer wieder konfrontiert mit, ihr müsst neutral berichten, ihr müsst objektiv sein. Das ist das sogenannte Both-Sidism, also der Beidseitismus. Das ist im Extremfall so, ja, manche sagen, die Erde ist eine Kugel, aber andere sagen, sie ist eine Scheibe. Ja? Und das bringen wir dann gleichwertig. Das ist Quatsch. Du musst einordnen können, du musst durchaus eine Gatekeeper-Funktion wahrnehmen, den Blödsinn von dem Wichtigen zu trennen, das Irrelevante zu trennen, zu vermeiden, Hetze und Herabwürdigung, möglichst ein bisschen Satire darf sein. Aber der entscheidende Punkt ist, auf der Basis eines Demokratieverständnisses die Welt so gut es geht zu erklären und einzuordnen. Das ist die Rolle der Medien. Dass sie, dass die privaten Medien nebenbei auch Geld verdienen müssen, sich über Wasser halten zu können, ist wieder eine andere Sache. Ja. Aber die Hauptaufgabe in der Demokratie ist eine Einordnungsfunktion.
Und auch wenn es darum geht, wie man Österreich bis zu deinem 100. Geburtstag möglichst demokratisch und liberal und divers erhalten, ist da die Aufgabe der Medien genau, die du beschrieben hast? Oder wenn man sich jetzt das Erstarken des Rechtspopulismus anschaut, gibt es dann noch eine gesonderte Rolle, die jetzt wichtiger ist als sonst?
Du hast die Antwort schon gegeben. Ja, was droht, ist das Kippen in ein ganz anderes System. Kickl redet übrigens immer von System. Systemparteien, Systempresse, Systemkanzler. Da hat ein großes Vorbild, das hat Adolf Hitler auch immer gesagt. Ob er das bewusst sagt, oder weiß ich jetzt nicht, aber er tut es. Wir haben die seriösen Medien, die kritischen Medien, auch die Medien insgesamt, auch die Boulevardmedien, haben die Aufgabe, das Reinkippen, auch das langsame Reinkippen in ein autoritäres, undemokratisches System zu bekämpfen. So gut es eben geht. Das ist die Vorgabe. Ja. Das ist jetzt besonders notwendig und ich bin gespannt, ob sich zum Beispiel wieder eine Vereinigung von Zeitungen findet, die wie im Jahr, glaube ich, 1958, damals hat der Kurier und der Hugo Bortisch das sogenannte Rundfunkvolksbegehren ausgerufen. Alle Zeitungen haben sich beteiligt, um den österreichischen Rundfunk vor dem Zugriff der Parteien, also nicht zu bewahren, die waren schon drin, sondern zu erlösen. Und es könnte möglich sein, dass jetzt, nicht sehr wahrscheinlich, aber möglich, dass jetzt auch es so eine gemeinsame Aktion gibt, die Medienfreiheit und vor allem die ORF-Freiheit zu erhalten.
Mein Gefühl ist, dass das nicht so realistisch ist, weil wenn man sich anschaut, was die großen Verleger auch in den letzten Jahren gegen den ORF, übrigens auch, wir waren ja lange Kollegen beim Standard,
ja,
auch unser Chef, der Sohn von Oskar Pollnert, Alexander Mitteregger, auch in der Öffentlichkeit gegen den ORF geschossen hat, wieder aus anderen, nicht aus demokratiegefährdenden Gründen, aber aus geschäftlichen Gründen. Aber irgendwie spielt das alles zusammen und in der Presse war gerade ein Text, dass der ORF eigentlich selber schuld ist, dass die FPÖ ihn jetzt entmachten möchte, weil der Armin Wolf und Co. so viel auf Twitter Böses über die FPÖ gefährdet.
Ja, das ist lächerlich. Also ich kann es Ihnen offen sagen, wir als Standard, wir haben ein besonders breites und großes Online, einen großen Online-Auftritt. Wir haben 3 Millionen sogenannte Unique Clients. Das sind 3 Millionen verschiedene Geräte, die pro Monat auf unsere Website zugreifen. Das ist ungefähr gleich mit dem der Krone. Und der ORF macht uns Konkurrenz mit seiner sogenannten blauen Seite, die Zeitungs-, also mit ORF.at, die zeitungsähnlich gestaltet ist. Und dagegen haben wir uns gewehrt, zum Teil erfolgreich gewehrt. Das muss man zugeben. Aber es geht, ich bin sicher, und wir tun es ja auch schon, wenn es darum geht, den ORF total auf einen sogenannten Grundfunk, wie der Herr Kickl sagt, zurechtzustutzen, das sind wir und auch die anderen in vorderster Front, denn wir wissen, die Nächsten sind dann wir. Dann sind wir dran.
Eine Frage von Hannes, was wäre jetzt eine realistische Alternative zu Blau-Schwarz, die nicht erst recht wieder die FPÖ erstarken lässt? Und von Peter dazu, was ist deine Wunschregierung für die nächste Legislaturperiode?
Was ist meine was?
Wunschregierung.
Wunschregierung, naja. Also die Alternativen sind jetzt schon ziemlich eingeschränkt. Allerdings kann ich mich berufen auf den Kollegen heute von der Presse. Der Kollege, stellvertretende Chefredakteur, hat geschrieben, die ÖVP kann auch Nein zu Kickl sagen. Es ist kein Muss, dass es zu dieser blau-schwarzen Koalition kommt. Es gäbe also alternative Minderheitsregierung nur von ÖVP, vielleicht mit den Neos dazu, die gestützt wird von, je nach Projekt im Parlament, von den Sozialdemokraten und von den Grünen. Dann gibt es sowas Ähnliches. Der Bundespräsident könnte wieder sagen, ich setze eine Expertenregierung ein und ÖVP, SPÖ, Grüne und Neos stützen die, denn zu viert haben sie ja eine parlamentarische Mehrheit. Es gibt Neuwahlen, da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber dann wissen wir es wenigstens. Ja. Also es gibt Alternativen und es gibt natürlich, danach sieht es aber im Moment überhaupt nicht aus, es gibt die Möglichkeit, dass sich die ursprünglichen drei noch einmal zusammensetzen, vorzugsweise unter neuer Führung, nur sehe ich die nicht, und es noch einmal probieren. Also was notwendig ist, das war die Frage, nicht? Oder was bedarf es dazu? Notwendig ist das Gefühl, dass das jetzt um was geht, ja? Dass es hopp oder drop ist. Ich glaube eher, es gibt Anzeichen, dass die ÖVP plötzlich Bauchweh bekommt. Und es gibt Anzeichen auch, dass Kickl ursprünglich gar nicht regieren wollte. Jetzt. Er hat gedacht, diese Dreierkoalition kommt zustande. Die wursteln vor sich hin. Die müssen zur Budgetsanierung und so weiter unpopuläre Maßnahmen beschließen. Ich lehne mich zurück, spiele nach wie vor volle Pulle Opposition und nach anderthalb Jahren gibt es eh Neuwahlen und dann habe ich 40%. Ich glaube, er war ein bisschen überrascht, dass es nicht dazu gekommen ist zu dieser Dreierkoalition. Und die Tatsache, dass die FPÖ oder Kippel jetzt immer neue Bedingungen stellt, jetzt plötzlich, wir wollen, dass die EU sich nicht weiterentwickelt. Das soll die ÖVP unterschreiben. Pardon. Dann die sogenannte Bankenabgabe war ja plötzlich auch eine neue Bedingung. Also ich halte es für möglich, dass er in Wirklichkeit jetzt noch gar nicht regieren will, weil er er will, dass die anderen den Kahn noch weiter in dem Graben fahren. Aber möglicherweise wird es doch zustande kommen. Dann ist allerdings nicht so gesichert, dass das länger hält als anderthalb Jahre. Denn die FPÖ ist auch nicht so ein Block, wie sehr viele Parteien, die so Heilsparteien sind. Ja. Da gibt es immer welche, die sind radikaler als die anderen. Das war seinerzeit schon bei Schwarz-Blau-Schüssel-Heider der Fall. Die haben sich nach 2 Jahren aufgespalten. Man soll sich nicht darauf verlassen, aber es ist möglich, dass Blau-Schwarz nach relativ kurzer Zeit wieder krachen geht. Was dann ist, es kann in totalem Chaos enden oder es kann enden, dass sich die demokratischen Parteien dann doch noch zusammenfinden. Es ist schwer vorauszusagen, aber es sollte nicht unmöglich sein, eine Alternative zu Blau-Schwarz zu finden.
Ich wollte mich nur kurz anschließen bei dir, dass ganz zu Beginn Cola auf dein Hemd verschüttet. Ich habe jetzt Bier am Teppich verschüttet. Ich bin froh, dass es nicht mein Teppich ist, aber ich möchte mich beim Loft entschuldigen dafür. Eine Frage von Michael, der meint, die Asylanträge sind derzeit so gering wie nie. Und so wirkliche Probleme, zum Beispiel das Wohnen oder ein Eigenheim für viele nicht mehr leistbar ist, dass das ja eigentlich viel relevanter ist für die Menschen. Und ist Migration wirklich so ein großes Problem, zu dem es die Rechten machen?
Das stimmt. Die Asylanträge sind aus den verschiedensten Gründen zurückgegangen. Einige sind, glaube ich, nicht sehr angenehm. Also sehr viele aus Schwarzafrika kommen über Libyen und dort herrschen Warlords und die sperren die einfach ein. Ja, da gibt es Zustände, die sind haarsträubend. Und die Entwicklung in Syrien wird dazu führen, dass dann doch wieder etliche nach Syrien zurückgehen. Der Zustrom aus Afghanistan ist auch aus Gründen, die mir nicht ganz klar sind. Jedenfalls, es ist zurückgegangen. die Tatsache, dass die Teuerung und ein gewisses Stagnieren, naja, kann man gar nicht sagen, dass die Gehälter stagniert haben, aber die Teuerung ist sehr groß geworden, unter anderem, also es geht nicht nur um Neubau von Einfamilienhäusern, also Wohnungseigentum ist einfach, in den letzten 10 Jahren haben sich die Preise verdoppelt, weil die Menschen ihr Erspartes in Betongold gesteckt haben und damit die Preise getrieben haben und nicht irgendwie aufs Sparbuch oder... Auch das kann man bekämpfen, wenn man ein wirtschaftliches Konzept hat. Das sehe ich aber im Moment weder bei der Sozialdemokratie, dort ganz besonders nicht, aber auch nicht bei der Volkspartei. Die Franitzky seinerzeit war ein Banker und er hatte den Laziner. Und da hat man bei den Steuern was gemacht, da hat man bei den eine geschickte Unternehmensförderung betrieben. Ich persönlich habe bedauert, dass Christian Kern dann hingeschmissen hat, weil sein Plan A, den er da vor ein paar Jahren vorgetragen hatte, der hatte was. Ja. Also beide Parteien, ob die Neos haben ein bisschen wirtschaftliche Kompetenz, aber auch nicht so den großen Überblick. Es fehlt an wirtschaftlicher Kompetenz, da ein bisschen steuernd einzugreifen und dann würde es wahrscheinlich schon wieder funktionieren, halbwegs funktionieren. Das, dann ist natürlich eines, man hat während Covid, das haben wir noch gar nicht angesprochen, man hat während Covid mit Geld um sich geschmissen. Das war notwendig. Es war für viele Firmen einfach notwendig, dass der Staat die Kurzarbeit finanziert hat, weil sonst wären Firmen reihenweise krachen gegangen. Ich kenne selbst auch eine, die, es ist nur zu viel und zu unkontrolliert verteilt worden. Und das merkt man jetzt. Und das hat natürlich die Preise getrieben. Wenn du Geld ausschüttest, dann treibt das die Preise. Also ich glaube, wenn auch hier, wenn es eine Big Deal geben würde, Arbeitnehmerseite sagt, wir beschränken die Preise, wir beschränken uns oder wir lassen Vorsicht bei den Lohnforderungen walten, die Arbeitgeber sagen, naja, wir schauen, dass wir die Preise unten halten, dann könnte man schon was machen. Das war das Rezept der 50er und 60er Jahre. Mir fällt nichts anderes ein, aber richtig ist, dass die Lebenssituation jetzt die Zuwanderung in den Hintergrund gedrängt hat. Natürlich, die Energiepreise sind wegen dem Ukraine-Krieg gestiegen, aber sie sind andererseits auch gestiegen, weil niemand eingegriffen hat und die österreichischen Energieversorger gesagt hat, sag einmal, ist euch noch gut? Ja? Also jeder, der an seine Stromrechnung schaut, also hier hätte es einen staatlichen Eingriff geben müssen.
Die nächste Frage ist, glaube ich, von einer Verehrerin, einer Anonymen. Die fragt nämlich, oder ich glaube von der Schrift her und von der Frage her, dass es eine Frau ist. Herr Rauscher, wie sind Sie so jung geblieben?
Naja, wenig.
Wenn ich ergänzen darf, weil ich glaube, es geht nicht nur um dein Äußeres, sondern auch um deine Einstellung zur Welt und deine Neugier, dass du, und das können nicht alle Männer 80 plus von sich behaupten, dich nicht von der Welt abgewandt hast, nicht zynisch geworden bist, sondern dich konstruktiv mit dir auseinandersetzt. Das wäre jetzt eine Ergänzung dazu.
Also Nummer eins war, dass ich nicht wie etliche meiner Klassen- und Studienkollegen die ganze Zeit gesagt habe, hier ist das neu, ich freue mich schon so auf die Pension. Die sind alle verblödet. Ja. Entschuldigung.
Liebe Grüße an die
Marie, die Basti sind die.
Ah, alle nicht, nein. Wir hatten unlängst 61. Matura prägt. Ja, also man muss immer neugierig bleiben, man muss aufsaugen. Es hat was damit zu tun, ich sage, manchmal fragen mich jüngere Journalistinnen und Journalisten, fragen mich, ja, wie lernt man schreiben? Durch Lesen, sage ich. Indem man bekommt ein besseres Stilgefühl, indem man bessere Leute liest, als man selber ist. Und durch Lesen und durch Aufnehmen und durch Reisen und durch Gespräche und so weiter hält man den Akku, lädt man den Akku wieder auf. Das, man darf nicht resignieren, man darf nicht sagen, ja, ich gehe jetzt mit dem Hund runter, ja, das ist nicht gut. Nein, aber natürlich ist es auch mein Beruf, der mich dazu zwingt, neugierig zu bleiben und Informationen aufzunehmen. Und es gibt ja nichts Besseres, als irgendwo zu sitzen, entweder im Kaffeehaus oder unter einem Nussbaum und eine spannende Geschichte zu lesen und vielleicht dazu ein Getränk zu sich zu nehmen oder eben herumzufahren und mit Leuten zu reden und aufsaugen. Ja, und das hält jung. Ja. Also gibt es inzwischen sogar Untersuchungen, die sagen, geistige Betätigung vertreibt irgendwie die Ganglienverschmutzung.
Außer, dass ich es dir gleich tun kann und in 50 Jahren auch so auf die Welt blicke wie du. Noch eine Frage von deiner Vererbin. Wie, also in Krisenzeiten, schreibt die Person, wird aufgrund der vorhandenen Ängste in der Bevölkerung meist konservativ gewählt? Kann die Linke in solchen Zeiten reüssieren und wenn ja, wie?
Nobelpreisfrage. Naja, die Rechten, das fasse ich jetzt ganz breit. Also man will dann konservativ, weil man das behalten möchte, was man schon hat. Und wir haben ja schon ziemlich viel. Und ja, dann gibt es noch ein Phänomen. Pessimisten wählen rechts. Und zwar auch ganz rechts. Die haben wir x-mal veröffentlicht, auch schon im Standard. Die Pessimisten, die sagen, die Zukunft ist finster und es wird eh alles nichts, sind unter den FPÖ-Wählern besonders vertreten. Das hat zu tun mit dem Wunsch, das Erreichte zu behalten. Und warum wählt man nicht links? Also jetzt wähle ich einmal nur die Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie hat mit Kreisky und dann auch noch mit Franitzky ein Zukunftsbild geboten. Sie hat gesagt, wir machen das, wir befreien die Frau, gleichzeitig wir machen Schülerfreifahrten, Schulbuchaktion, gratis Schulbuchaktion. Meine Frau erzählt heute noch davon, dass sie aus einer Waldviertler, relativ armen Familie mit 6 Kindern, sie war diejenige, die ins Gymnasium hat fahren können, ja, mit dem Bus. Sie hat eine Zukunft geboten. Was man jetzt bietet, ist einerseits ein bisschen die anderen so in Zahlen. Also ich glaube, der Herr Babler hat insofern nur recht, als er sagt, der Wohlstand oder die Vermögen sind ziemlich ungleich verteilt. Ja. Aber wenn er sagt, wir wollen jetzt eine Vermögensteuer ab 1 Million, dann beginnt sich der an sich sozialdemokratisch geneigte Zahnarzt zu fragen, naja, wenn ich meine Eigentumswohnung und die von meiner Tochter, die ich ihr gekauft habe, zusammenzähle, also da sind wir bald bei 1 Million. Ja. Das ist vielleicht nicht ganz realistisch, aber viele Leute denken so. Also, und außerdem konzentriert sich Babler meiner Meinung nach zu sehr auf die Entrechteten und die Verdammten dieser Erde. Die gibt es auch, ja, aber die dürfen wir nicht wählen. Die unterste Schicht darf nicht wählen, die Arbeiterschicht darf nicht wählen, weil es eben ganz überwiegend Zuwanderer sind. Und er bietet denen, die schon etwas haben, ja, bietet er kein Zukunftsbild, kein Narrativ, so jetzt weiß ich es. Das ist das Modewort. Also so kann ich mir das erklären, eben dass man in unsicheren Zeiten das Existierende, das Traditionelle wählt und das aber von progressiver Seite kommt zu wenig. Das ist zumindest in Österreich das Thema. Ich lasse mich nicht auf das Thema Gendern, Wokeness und so weiter ein, sage nur, das hat alles seine Berechtigung. Ich habe mitgewirkt, dass wir eine Gender System für den Standard entworfen haben. Aber ich habe das Gefühl, dass sich, also vor allem in den USA, aber auch hier in Europa, die linken Parteien zu sehr auf diese kulturellen Themen konzentriert haben. Das ist okay, das ist wichtig, aber es geht darum, wie ist meine Zukunft und wie ist die der Kinder? Und da kommt von links zu wenig.
Ich werfe von mir noch eine ganz andere Frage rein. Was heißt für dich, gebildet zu sein?
Das ist sehr vielfältig. Also es gibt eine Allgemeinbildung, eine gewisse, die ist für Journalisten, vor allem für Generalisten wie mich, gut. Ja. Du musst, um Dinge in einen Rahmen setzen zu können, musst du über Geschichte, über Sozialgeschichte, Kulturgeschichte ein bisschen Bescheid wissen. Ja, das wäre schon günstig. Ja. Dann gibt es aber Bildung, eine Spezialbildung. Und das kann durchaus auch sein, dass du in der Informationstechnologie total zu Hause bist, wo ich zum Beispiel zwar irgendwie so mit tue, aber immer fragen muss. Da gibt es also eine Bildung, die ist eine Spezialbildung, die hat genau dieselbe Berechtigung, aber es muss eine gewisse Grundlage da sein, dass du die Welt überhaupt halbwegs einordnen kannst. Ja? Also ich habe zum Beispiel gefunden, der Sebastian Kurz war ein wirklich ungebildeter Mensch. Ja? Interessant. Ja? Aber wenn du ein bisschen bei ihm gegraben hast oder wenn du dich länger mit ihm unterhalten hast, hast du gemerkt, das, was er kann, ist Kommunikation und sonst nicht viel.
Kurzer Einschub, er war mal bei uns in der Redaktion im Standard und wir konnten ihm Fragen stellen, so im Kollektiv. Ja. Und ich habe ihn gefragt, was ist ein Buch, das ihn geprägt hat? Und er hat gesagt, kein bestimmtes.
Ja, ist ganz klar, ja. Nein, das ist überhaupt ein Merkmal der jetzigen Politikergeneration, so um die 40 bis 50, würde ich sagen. Die haben gelernt, in ihrer Ausbildung als Politiker, alles kommt auf Kommunikation an. Du musst es gut verkaufen können und dann gewinnst du Wahl. Ja, aber wenn du die Wahl gewonnen hast, stehst du dann vor Problemen, wo du eigentlich nicht weißt, was du machen sollst, weil du dafür das Rüstzeug nicht hast. Also bei uns ist viel zu sehr, oder überhaupt in den westlichen Demokratien, ist viel zu sehr auf die Kommunikation, auf die Skills der Kommunikation Wert gelegt worden und weniger auf das Angehen von Problemen. Wobei, noch einmal, also das ist wirklich mein Hobby, eine gewisse Allgemeinbildung, die brauchst du, um einen Rahmen setzen zu können. Ja? Du musst wissen, ungefähr, was ist in der Sowjetunion zwischen 1930 und 1960 ungefähr, oder was war Stalinismus? Oder du musst wissen, bei uns Nationalsozialismus sowieso, ja? Aber, oder eine Ahnung haben von Kolonialismus, oder sonst kannst du die Dinge nicht ordentlich einordnen. Ich bin wieder bei diesem Wort, beim Einordnen. Also man muss kein Spezialist sein, ja? Und man muss nicht, wie heißt der Einser Jede Nastnik, der zeichnet Kurven, wo du nur staunend davor stehst. Das muss nicht sein. Aber du musst einen Rahmen haben, einen Referenzrahmen. Das gilt für Journalisten, es gilt genauso für Politiker, es gilt für Sie und mich. Wir müssen irgendwie versuchen, die Welt begreifen zu können.
Die letzte Frage ist von Michael aus dem Burgenland, der war hier in Wien, sitzt jetzt mit uns. Der meint, so persönliche Gespräche mit FPÖ-WählerInnen, haben Sie da Tipps, Methoden, wie man im Kleinen etwas bewegen kann? Und vielleicht mache ich es noch größer, generell Gespräche mit Andersdenkenden, die ja, ob jetzt links oder von rechts, die ja zentral sind für ein demokratisches System.
Punkt 1 ist, man muss erkennen können, wo Hopfen und Malz verloren ist. Das gibt's. Also ich nehme das Beispiel Covid. Da gibt es einen Prozentsatz, da kommst du einfach nicht durch. Ja, das ist die haben eine antirationale Einstellung, da kommst du nicht durch. Da kann man nur höflich abbrechen oder weniger höflich abbrechen und so. Und dann gibt es diejenigen, die noch mit sich reden lassen. Ja? Und das muss man halt versuchen. Wobei, ich muss gestehen, bei mir passiert es hauptsächlich schriftlich. Ich antworte den Postern pro Tag sicher 20, 30. Ja? Zum Teil auch ziemlich scharf. Dann kommt zurück, hätte nie gedacht, dass sie mir antworten. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Ja? Viele von denen, die vordergründig aggressiv sind, ja, auch im persönlichen Gespräch, auch untereinander, ja, muss man zunächst einmal kurz Luft holen und lassen und dann versuchen, einen Anknüpfungspunkt zu finden. Dann stellt sich oft heraus, das ist so die österreichische Methode, zuerst aufreimen und dann, ich habe es eh nicht so gemacht. Dem bin ich schon vor Gericht begegnet. Wir hatten einen, der hat eingesandt ein Video von sich mit nacktem Oberkörper und einem Samurai-Schwert und hat also dann geschrieben, was er alles mit uns anstellen wird. Ja, der hat gedacht, er ist anonym, hat er sich aber geirrt. Ja, und vor Gericht ist er auf mich zugekommen, so ganz, ich habe es eh nicht so gemeint und so weiter. Ja, wenn die Mitarbeiterin, die er auch bedroht hat, ist in einem Eck gesessen und hat mit schreckgestarrten Augen auf ihn. Also der war ein Extremfall. Aber zunächst mal, man muss sich da schon sehr zusammennehmen. Ja? Zunächst mal versuchen, irgendeinen Anknüpfungspunkt zu finden. Ja? Und sei es, fällt mir jetzt nicht ein, es kommt auf die Gesprächssituation an. Aber wie gesagt, ich antworte hauptsächlich schriftlich, auch denen, die mir Mails schicken. Und da spürst du, vieles von der Aggressivität ist, sie wollen ihre oft berechtigten Sorgen und ihr Frustgefühl irgendwie loswerden. Und wenn du sagst, okay, ich glaube, dass sie sich da irren, aber im Grunde haben sie bei dem Punkt recht, und dann geht's. Ja? Also man kann das lernen, man kann Gesprächstechniken lernen. Ich habe es nicht gelernt. Ja. Aber meine Erfahrung sagt mir, dass man, wie gesagt, man muss also die absolut Unerreichbaren, die erkennt man auch relativ rasch. Ja. Denen muss man höflich ausweichen. Und mit den anderen kann sich ein Gespräch ergeben. Ja. Dann gibt es noch eine dritte Variante, die Höflichen, die Stillen, die mit dir eigentlich gar nicht reden wollen. Ja. Das sind die Gefährlichsten. Ja. Die tasten dich nur ab, ja. Die fotografieren dich sozusagen und dann tun sie doch, was sie wollen. Ja. Also die nehmen nur Kontakt auf, um dich einschätzen zu können. Ja. Da sind welche, eben auch in den rechten Parteien gibt es davon einige. Also so, ich nenne sie so die stillen Rechten. Ja, da gibt es in der FPÖ gibt es diesen Clubdirektor Norbert Nemeth, der sagt nie was. Ja, aber ich weiß, wie der denkt. Also mit denen ist es auch sehr schwer. Aber sozusagen mit normalen Leuten, die sie halt auch über dich aufregen, ja, weil du ihrer Meinung nach etwas Blödes oder Ungehörliches gesagt hast, man merkt relativ rasch, ist da was möglich oder ist nichts möglich. Umstimmen kann man bei weitem nicht alle. Ja, das ist ein Irrtum, aber man kann sie runterbringen. Ja, man kann sozusagen die große Gereiztheit, es hat ein deutscher Medientheoretiker hat ein Buch geschrieben jetzt, oder schon, Bergson, die große Gereiztheit, vor allem in den sozialen Medien. Also in den sozialen Medien, im Schutz der Anonymität und so weiter, da lässt jeder die Sau raus. Ja. Wenn du sie dann konfrontierst, ja, was ich manchmal mache, indem ich eben zurückschreibe, ist es gleich anders. Ja. Also an den Fragesteller Es gelingt bei Weitem nicht immer, höchstens in 50-40% der Fälle. Aber ein bisschen einlassen bringt dann schon etwas. Man wird nie jemand zu einer 180 Grad oder kaum jemand zu einer 180 Grad Wendung bringen, aber man wird deeskalieren. Das ist, glaube ich, heute in unserer heutigen Mediengesellschaft, ist Deeskalation ist schon mal ein riesiger, ein Erfolg.
Lieber Hans, danke für deine Zeit.
Danke sehr.
Was nehme ich mir mit? Erstens, Österreich hat sich stark modernisiert. In den vergangenen 50 Jahren hat sich die Rolle von Frauen, die Rechte von LGBTIQ-Menschen und die Wirtschaft stark modernisiert und geöffnet. Die Zuwanderung ist ein großes Thema. Österreich ist heute viel bunter als früher. Und junge Leute sind heute viel weltoffener und besser ausgebildet als frühere Generationen. Zweitens, der Journalismus ist viel besser geworden. Früher waren Journalistinnen noch sehr hörig, was die Mächtigen betrifft, eher brav, kaum kritisch. Es gab kaum investigativen Journalismus. Das hat sich massiv verändert, auch wenn der ORF noch immer recht brav ist. Hat aber auch ganz viele Gründe und vielleicht machen wir mal eine eigene ORF-Folge in Erklär mir die Welt. Drittens, Gespräche mit Andersdenkenden sind wichtig. Hans unterscheidet zwischen hoffnungslosen Fällen, mit denen eine Diskussion nur Zeit und Energie raubt. Ist auch wichtig, dass man feststellt, okay, das zahlt sich jetzt nicht aus. Es gibt dann aber auch die, sagt Hans, mit denen man sehr wohl reden kann. Und das sind auch eigentlich die meisten. Man wird sie nicht umstimmen, muss man auch gar nicht. Man kann ja auch anderer politischer Meinung sein. Aber wenn man Gemeinsamkeiten findet, irgendwie eine Verbindung aufbaut, dann kann man dem Diskurs die Aggressivität nehmen und sehr viel ist gewonnen. Ich fand das Gespräch mit Hans Rausch sehr, sehr inspirierend. Vielen Dank an alle, die live vor Ort waren. Wir werden heuer sicher noch 1, 2, 3 Events machen. Ich mag das immer super, super gerne, ein paar von euch persönlich kennenzulernen. Wir machen das auch immer in kleinem Rahmen. Also es sind meistens so 50 Leute dabei. Die Abende sind auch fast immer ausverkauft. Und größer möchte ich es eigentlich nicht machen, weil es ist echt ein Rahmen, wo man sehr gemütlich andere Menschen kennenlernen kann, wo man auch nachher dann noch in der Bar sitzen kann und ein bisschen plaudert, finde ich eigentlich immer super, super nice. Genau, wenn euch mal interessiert, ich habe auch auf der Homepage auf erklärme.at, wenn ihr runterscrollt zum Blog, habe ich auch beschrieben, wie viel Geld ich verdiene mit so einem Event. Spoiler, keines, also die Einnahmen und Ausgaben halten sich circa die Waage. Und trotzdem machen wir das, was nicht ums Geld geht, sondern was einfach schön ist und uns viel gibt. Am Ende noch danke an alle, die mitarbeiten. Valentina Pfadtner, die ja seit Februar wieder neu dabei ist. Was die Valentina alles macht, das werden wir euch bald mal erzählen. Danke auch an Thomas Pelkmann, der hier jede Woche ganz essentielle Arbeit macht. Von München aus, auch den Thomas sollte ich euch eigentlich mal vorstellen. Sehr dankbar für Valentina und Thomas, dass sie da so engagiert und toll bei Erklär mir die Welt mitmachen. Bin auch sehr dankbar für Alexander Kohmann von DuMotion, der die Videoaufnahmen macht und den Videoschnitt immer im Studio. Wenn wir draußen unterwegs sind, dann macht das Simon Zauner. Und an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön. Die Aufnahmen bei der Folge mit Hans Rausche sind wirklich ganz, ganz toll und ästhetisch sehr ansprechend geworden. Also wer Lust hat, kann gerne mal auf YouTube vorbeischauen, wie das denn so ausschaut bei einem Live-Event. Danke auch an Dominik Lanterdinger von Audiofundle, dem ich leider immer wieder ärgere, weil ich, wie jetzt gerade, das Intro und das Outro zu spät einschicke, mich eher auch schon oft persönlich entschuldigt und jetzt an dieser Stelle auch nochmal öffentlich. Sorry, lieber Dominik. Bald übernimmt das dann die Valentina mit den Outros. Und dann bist du den Ärger mit mir hoffentlich los. Danke an Therese Ilyasch und Stefan Lasnik von Missing Link, die ganz, ganz viel Arbeit reinstecken, dass wir hier einen Werbepartner finden und den Podcast so finanzieren können. Danke auch an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Müsste man sich eigentlich nicht bedanken, weil sie bekommen eh was dafür, nämlich Aufmerksamkeit für ihre Produkte oder ihre Marke. Aber trotzdem kann man als Unternehmen, wenn man Werbung schaltet, nicht nur auf Instagram und Facebook und TikTok und Co., sondern auch bei journalistischen Medien, Zeitungen, Podcasts und so weiter, kann man auch einen Beitrag leisten zu einem bunten Informationsökosystem, das wir brauchen für die liberale Demokratie. Last but not least, danke, danke, danke an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen mit möglich machen und so unsere Mission für mehr Bildung und Aufklärung supporten. Kannst du auch machen auf erklärmir.at/support. Eine Folge möchte ich euch noch empfehlen zum Abschluss, nämlich Folge 149 in Erklär mir die Welt. Geht es um den Nationalsozialismus. Johanna Gehmacher, eine der führenden ExpertInnen in dem Bereich von der Universität Wien, war zu Gast und wir uns mal angeschaut, was denn der Nationalsozialismus in Österreich so alles angerichtet hat. Passt gut zur heutigen Folge von Hans Rauscher. Also wenn du Lust hast auf noch mehr Wissen, dann gleich weiterhören, Folge 149. Nächste Woche kommt eine ganz andere Folge. Eveline Leitl war zu Gast. Die ist Psychotherapeutin, arbeitet auch in einer Kinderwunschklinik und wir haben darüber geredet, wie man als Frau, als Mann damit umgeht, wenn man lange versucht, Kinder zu bekommen. Ist ja für ganz viele Menschen so ein essentielles Ziel im Leben und wenn das nicht klappt, rundherum alle bekommen Kinder und freuen sich und alle reden nur mehr über Kinder und selber möchte man das auch unbedingt, aber es klappt einfach nicht. Und wie man denn damit umgeht, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Sie hat ganz viele Familien und Frauen begleitet und Paare. Und ja, war eine sehr berührende Folge. Und auch wenn man selber keine Kinder möchte, kann man sehr viel daraus lernen, weil eigentlich so der Umgang mit Erwartungen im Leben, wenn was nicht so läuft, wie man sich das vorstellt und wie man generell ein resilientes Leben führt, wo man mit den Hochs und Tiefs irgendwie gut umgehen kann. Darum geht es in dieser Folge. Also sei sie euch allen empfohlen. Kommt wie immer am Dienstag um 5 Uhr morgens für die FrühaufsteherInnen von euch. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Euer Andreas.